Podcast der Sendung Bücherbar, das Autorenmagazin, vom 10. Januar 2008.
Hier ist die Bücherbar auf Radio Funkwerk, das Autorenmagazin, heute zu Gast Rudolf Köhler aus Weimar. Herr Köhler hat noch nicht veröffentlicht, hat aber schon eine ganze Reihe von Geschichten geschrieben. Herr Köhler, wie viele Geschichten sind es denn insgesamt?
Wenn ich das alles so zusammennehme, wären das so, naja, gut 50, 60 Geschichten werden das schon sein.
Warum haben Sie bisher noch nicht veröffentlicht?
Ja, vielleicht war es mir immer noch nicht gut genug für die Veröffentlichung. Das wäre vielleicht ein Grund gewesen. Der andere Grund wäre vielleicht, ich bin nicht finanziell abhängig vom Schreiben. Also hat meine eigentliche Berufung, mein eigentlicher Beruf, die Priorität.
Liegt es vielleicht auch daran, dass Sie so ein bisschen nach der perfekten Literatur streben, dass Sie also nicht zufrieden sind mit dem Manuskript, was Sie haben, und da immer noch mal dran feilen?
Naja, das kann natürlich auch sein. Also ich feile schon noch gerne ein bisschen dran rum. Und wer sucht nicht das Perfekte? Ich meine, so leichtläufig hingeworfene Dinge, die gehen sicher fixer und da hat man schneller Ruhe, aber das liegt mir nicht so.
Ein Ausgangspunkt für Ihre Geschichten sind ja zum Teil auch Märchen,
ja,
an die Sie anknüpfen, die Sie umschreiben, die Sie in ein neues Gewand kleiden. Warum Märchen? Haben die Ihnen früher nicht gefallen, dass Sie sagen, da muss jetzt mal was geändert werden?
Na, die Märchen haben mir schon gefallen als Kind, aber irgendwann entwächst man den Märchen, irgendwann sieht man vielleicht andere Gründe dahinter, sieht man vielleicht andere Inhalte und andere Anliegen der Märchendichter. Denn die haben ja nicht nur die Märchen für Kinder geschrieben, sondern die haben ja auch Märchen geschrieben, die für die weiteren gesellschaftlichen Schichten eigentlich von Bedeutung waren. Und ich finde es sehr reizvoll, wenn man da freie Interpretationen vornehmen kann, also gänzlich was anderes draus macht und trotzdem den Charakter des Märchens vielleicht auch in Sprache und Bild vielleicht so beibehält.
Eines der umgeschriebenen Märchen heißt Aschenputtel und der Hase des Todes. Das ist ein ziemlich langes Märchen. Sie haben da drin mehrere Märchen vermischt, also so ein Mischmärchen draus gemacht. Was war denn das Motiv für diese Geschichte?
Das Motiv ist eigentlich folgendes. Man versucht einen Stoff und man fängt also irgendwas an, man kriegt mal ein Stichwort ins Ohr und dieses Stichwort ist dann so greifend, dass man sagt, Mensch, da setze ich mich hin, da mache ich was draus. Und dann, wie gesagt, bei so einem Skelett packt man dann immer mehr drumherum und da greift eine Geschichte in der andere. Und das sind natürlich, wenn Sie das gelesen haben, sind natürlich sehr aktuelle Bezüge. Das sind also nicht nur Dinge, die aus der Vergangenheit herausgeholt worden sind, sondern die heute ohne weiteres noch gültig wären. Das sind so feine Sachen. Und mir liegt natürlich auch ein bisschen das Satirische, ein bisschen das Komische und das Skurrile vielleicht auch. Und das versuche ich da irgendwie in Einklang zu bringen.
Sie haben also bisher noch kein Buch veröffentlicht, aber Sie lesen sehr häufig in der Öffentlichkeit.
Sehr häufig. Ich lese öfter im Jahr, vielleicht 3-4 Mal, lese ich in der Öffentlichkeit. Wir haben also in Holzdorf, im Landgut Holzdorf von der Diakonie, wo ich beschäftigt bin, haben wir die Möglichkeit, einige Veranstaltungen auszurichten. Und da passiert es hin und wieder, dass ich lese aus meinen Geschichten. Und das macht immer sehr viel Spaß.
Ihre berufliche Herkunft hat aber mit Schriftstellerei überhaupt nichts zu tun.
Nein. Ich arbeite als Facility Manager in der Diakonie, das ist also der technische Leiter und der Einrichtungsleiter. Und ich habe mich eigentlich vorwiegend mit Bauaufgaben zu beschäftigen, mit Verwaltungsaufgaben und Ähnlichem. Von der Ausbildung her komme ich mehr aus dem Bausektor. Ich habe als Bauingenieur gearbeitet. Und
was war denn die Initialzündung für Sie zu sagen, jetzt fange ich an zu schreiben?
Die Initialzündung würde ich vielleicht sehen, eigentlich darin zu suchen, dass ich sehr viel lese, dass ich sehr viele Dinge lese, auch spezielle Sachen lese, die andere nicht lesen, die mich inspirieren, wo ich Freude dran habe und wo ich dann auch irgendwann das Bedürfnis spüre, das vielleicht aus eigener Sicht nochmal wieder zu erzählen oder vielleicht nochmal gänzlich anders darzustellen.
Gast in der Bücherbar Rudolf Köhler und er liest jetzt eine Geschichte, der kleine Hebelmann.
Der kleine Hebelmann war ein kleiner Junge, der in einer Stadt wohnte mit vielen, vielen Menschen. Eines Tages ging er mit seinen Eltern auf den Rummelplatz zu einem großen Herbstfest. Ach, war das aufregend! Die vielen bunten Karussells, Eisbuden und sogar eine Kindereisenbahn schnurrte im Kreise. Auf einem Kinderkarussell mit lauter Holzpferdchen und kleinen Autos saßen fröhliche Kinder und sausten mit wehendem Haar vorbei. Die Augen des kleinen Hebelmanns waren vor Erwartung groß und blitzeblank. »Ach, Mama, ich möchte dort mitfahren und dort und dort. Papa, ich hätte so gerne eine Zuckerwatte.« Er bekam alles. Es war eine Freude an diesem Nachmittag. Doch wie er in seine Zuckerwatte beißen wollte, hatte er nur noch das Hölzchen in der Hand. Weit ab sah der kleine Hebelmann eine Frau gehen, auf deren Handtasche seine Zuckerwatte klebte. »Halt, halt«, wollte er noch rufen, »das ist meine Zuckerwatte.« Doch da war sie auch schon weg. Mama streichelte ihm den Kopf und Papa meinte, dass er das nächste Mal halt besser aufpassen müsse. Noch ehe der kleine Hebelmann so richtig traurig werden konnte, traten sie an ein riesiges Karussell heran, das lange Arme hatte, die es in die Luft streckte und sich dabei fürchterlich drehte. In kleinen Raumschiffchen saßen alles Kinder, die vergnügt jauchzten. Und da der kleine Hebelmann, wenn er erst mal groß ist, Kosmonaut werden will, bettelte er seine Eltern so lange, bis sie ihm eine Fahrt erlaubten. Die Musik spielte ein lautes, lautes Lied, er hielt sich die Ohren zu und dann fuhr das Karussell los. Immer im Kreise und plötzlich flogen alle Raketen hoch in die Luft. Der kleine Hebelmann guckte. »Was ist denn das? Ich bin ja der Einzige, der noch unten ist.« Das Karussell drehte sich und drehte sich im Kreise. Eine Stimme kam aus dem Lautsprecher. »Junge, Junge, du musst den Hebel ziehen.« Er wusste nicht mehr ein noch aus. »Was für einen Hebel? Wo ist denn hier ein Hebel?« Er fand keinen Hebel. »Junge, du musst den Hebel ziehen.« Die Leute blieben stehen und blickten herüber. Alle flogen in der Luft. Nur Hebelmann flog unten. Um Gottes Willen. Was machte er denn jetzt? Das Karussell drehte und drehte. Die Leute lachten und zeigten mit dem Finger auf den kleinen Hebelmann. Der kleine Hebelmann war ganz rot im Gesicht. Plötzlich hat er einen Hebel gefunden. Er zog daran und glücklich war er oben. Kaum war er dort mit seinem kleinen Raumschiff, sausten die anderen schon wieder nach unten. Die Fahrt war zu Ende. Der kleine Hebelmann hat sich so sehr geschämt. Er zog und drückte, aufgeregt an dem Hebel herum. Die Rakete startete, löste sich vom Karussell und flog in den Himmel hinein. Die Eltern riefen, »Kleiner Hebelmann, bleib bei uns, wir bringen das schon wieder in Ordnung.« Und der Mann am Lautsprecher stotterte ganz entsetzt hinterher, »Junge, Junge, komm zurück, du musst den Hebel ziehen.« Doch da war er schon weg und alles vorbei. Jetzt sitzt der kleine Hebelmann da oben auf dem Mond und schaut zu uns herunter. Und das Karussell? Immer wenn es im Herbst in die Stadt kommt, hat es nur noch 10 kleine Raketen. Die 11. fehlt.
Eine Geschichte, die sich tatsächlich zugetragen hat, die ich übrigens auch bei meinen Kindern mal erlebt habe. Ich habe sie noch nie aufgeschrieben. Aber es passiert häufiger, dass man Kinder sieht, die am Karussell da ein Problem haben, den Hebel zu drücken.
Der ging nie wieder auf den Rummelplatz. Der hat sich das abgewöhnt. Der hat sich so geschämt. Der hat immer gedacht, der wird erkannt.
Herr Köhler, im Märchen Hans im Glück dachte ich ja, naja gut, Hans im Glück hat er jetzt eine neue Geschichte draus gemacht, aber da gehen Sie ja andersrum dran. Können Sie mal kurz erzählen, wie diese Geschichte abläuft bei Ihnen?
Ja, Hans im Glück endet ja eigentlich mit dem Stein im Brunnen und ich habe gedacht, ja was denn, das ist doch eigentlich viel zu schade, dass der Stein da unten liegt und nun vermoddert. Ich hole den einfach wieder rauf und versuche, das Ganze rückwärts zu spielen. Vielleicht so ein paar Dinge, die ja im Märchen nicht ganz so deutlich ausgesprochen werden. So kleine Schwächen der Menschen, kleine Episoden am Rande. Vielleicht nochmal vollkommen neu darzustellen.
Wie kommt denn das an bei den Kindern? Haben Sie es schon mal gelesen?
Mir wurde da guter Ratschlag gegeben, das Gottes Willen Kindern nicht vorzulesen. Also Kindergeschichten, würde ich sagen, könnte man eventuell den kleinen Hebelmann nehmen, aber die anderen eignen sich vielleicht nicht ganz so.
Das sind also mehr Erwachsenengeschichten.
Ja, das ist eine Geschichte. Man will was sagen und sucht sich da ein Kleid. Und ich habe halt ein Märchenkleid gesucht, um das Ganze in die Form zu bringen, beziehungsweise den Rahmen abzustecken dafür.
Bei der Kleidsuche, da fällt mir ein, wie schreiben Sie denn? Was haben Sie für Ideen oder welchen Modus haben Sie sich angeeignet, um Geschichten zu schreiben? Gibt es da feste Rituale?
Ja, Rituale schon, aber das ist dann bei der Ausführung, wenn man das Ganze umsetzt. Ansonsten bin ich wie jeder andere, der Geschichten schreibt, darauf angewiesen, dass mir irgendwas einfällt. Und das fällt einem ja nun nach Möglichkeit nicht ein, wenn man es gebrauchen kann, wenn man da sitzen möchte, gern schreiben. Sondern das fällt einem ja in den unmöglichsten Situationen ein. Dann muss man natürlich irgendwas gleich greifbar haben, um sich das aufzuschreiben. Dann hat man ein Stichwort. Ein einziges Stichwort oder ein verdrehtes Wort oder irgendetwas ganz Komisches, das schreibt man sich dann auf und da versucht man dann wie so ein Samenkorn, versucht man das zu entwickeln.
Sie haben sich aber trotzdem angewöhnt, eine feste Zeit einzuhalten.
Ja, das ist richtig. Ich sammle die ganze Woche das, was mir so zwischen die Finger kommt und nicht nur in der ganzen Woche, sondern eigentlich über längere Zeiträume, bis ich genügend meine zusammen zu haben und dann setze ich mich freitags abends. Sondern kann man ja in der Regel ein bisschen länger schlafen. Und dann arbeite ich so bis um 2, 2:30, je nachdem, wie es gerade kommt. Und dann versuche ich das Ganze zu sortieren, zu überarbeiten, in die Form zu bringen, nachzulesen, zu recherchieren. Und diese ganzen Dinge, dass ich dann am nächsten Morgen sagen kann, okay, jetzt habe ich wieder ein Kapitel geschrieben von irgendetwas. Das kann ich jetzt erstmal zu 99% als fertig auf die Seite legen.
Hat sich dieser Stil bewährt bisher?
Da ich ja die ganze Woche über berufstätig bin, ist das der einzige Weg gewesen, um schreiben zu können. Und ich muss sagen, also mir gefällt das. Ich habe mich daran gewöhnt und ich denke, dass sich das bewährt, eine gewisse Regelmäßigkeit.
Was sagt denn Ihre Familie dazu? Jetzt ist er wieder abgeschaltet, jetzt schreibt er wieder.
Naja, meine Familie, die akzeptiert das. Die hält mir da den Rücken frei am Freitag. Ja, also da kann ich meine Flasche Bier nehmen und dann gehe ich in mein Arbeitszimmer und dann gucke ich erst wieder raus, wenn das Haus schläft. Man hat sich dran gewöhnt. Man akzeptiert das und findet das vielleicht auch gut.
Auch wenn es zum Ergebnis führt, ist okay.
Ja,
verraten Sie noch, welche Biersorte?
Hasseröder, ich wollte keine Reklame machen, aber das ist...
Hasseröder, muss ich auch mal probieren. Vielleicht hilft es, ja.
Der blaue Gummischuh. Als ich vor einigen Jahren zufällig, ich weiß nicht mehr genau wo, sehr günstig übrigens, ein paar wunderschöne blaue Gummischuhe erwarb, war das ein rettender Glücksumstand für mich. Denn die Zeit hat in ihrem Lauf mit Hilfe einer Hexe meinem Rücken schmerzenden Schaden zugefügt, der die sorgfältige Verknotung so mancher Schnürsenkel zur Tortur werden ließ. Und nun diese Schuhe. Herrlich. Wissen Sie, die kann man einfach so auf den Boden stellen. Meistens stehen sie schon da und ohne sich bücken zu müssen, schlüpft man da hinten rein und ist sofort gartenfertig. Immer bei Bedarf, ich wusste ja genau, wo sie stehen, bin ich da hinten reingeschlüpft, habe im Beet herumgejätet und gezupft, bis zu jenem Tage. Ich öffnete die Tür wie immer, schlüpfte links und stieß rechts mit dem Fuß ins Leere. Der Schuh war weg. Wo konnte der nur sein? Vielleicht hatte der Wind... Wie ich sicher, etwas ungeschickt so auf einem Bein umherirre, der linke Latschweise war noch in Ordnung und konnte demzufolge noch benutzt werden, zeitweise wenigstens, und hinter Bäume und Büsche spähte, kreuzte Seelenruhe. Ich befragte ihn sofort sehr eindringlich zum Sachverhalt, doch statt laut zu geben, warf er sich auf den Rücken. Wenn das mal nicht ein Schuldanerkenntnis war. Nein, Emi, jetzt wird nicht gestreichelt. Wo ist Herrschens Schuh? Keine Antwort. Komm, sei ein guter Hund, geh und such. Ich weiß, dass du den Schuh vergraben hast. Während ich mit Engelszungen, schläft mir doch das angewinkelte rechte Bein ein. Wer weiß, wie lange das linke noch durchhält. Ich verließ umgehend, um größeren Schaden an Leib und Seele zu vermeiden, den begriffsstutzigen Hund und erreichte in kurzen, übersichtlichen Sprüngen das Haus. Doch warum diese Eile? Es wird die Stunde kommen, irgendwann und aus einer ungeahnten Ecke des Gartens taucht unter Garantie mein rechter Gummischuh wieder auf. Nur Geduld, wo soll er denn hin sein? Nachbars Katze wird ihn doch nicht gefressen haben. Jahre vergingen. Zwischendurch behalf ich mir mit allerlei Provisorien, doch wirkliche Ruhe fand ich nie. Es ist einfach scheußlich, wenn man etwas sucht und nicht weiß, wo es ist. Haben Sie schon mal was so richtig gesucht? Und dabei kommt es gar nicht darauf an, ob man das, falls man es je wieder bekommen sollte, überhaupt noch gebrauchen kann oder möchte. Schon der Gedanke daran, dass etwas, was einem persönlich gehört, éperdu, macht krank, immerzu ist der Geist abwesend, schweift das irre Auge umher, suchend. Nachts liegt man wach, grübelt, wo nur wo. So, liebe Leute, kann es nicht länger weitergehen. Und falls ich anfänglich noch auf die Suchinstinkte des Tieres gehofft hatte oder auf den simplen Zufall, der ja manchmal den Menschen zu Hilfe eilt, musste ich mir eingestehen, damit auch nicht viel weitergekommen zu sein. Der Erfahrung nach findet so ein Hund im Laufe seines Lebens vorwiegend Leckerlis. Die kosten ihm nichts und schmecken obendrein gut. Und warum sollte er sich jetzt die Mühe machen, ausgerechnet nach solch ungenießbaren Dingen wie Gummischuhen zu suchen? Und der Zufall? Kennen Sie das Gesetz der größten Niedertracht? Nein? Na, zum Beispiel, wenn Ihnen ein Marmeladenbrot runterfällt, auf welche Seite fällt es? Sehen Sie? Und weshalb sollte ich dann zufällig auf den Gummischuh stoßen? Dann wohl eher auf Hans B., dem ich noch 5 Euro schulde. Eine völlig neue Taktik musste her. Ich tat so, als ob die Angelegenheit längst vergessen wäre. Wie gesagt, ich tat nur so. Ging aber hin und kaufte, ganz selbstverständlich wie nebenbei, ein paar neue Gummischuhe. Diesmal gelbe. Sollte mir der Vermisste doch unerwartet über den Weg laufen, woran ich keinesfalls glaube, dann habe ich halt eine Reserve, was zum Wechseln. Es ist zu angenehm, Sie wissen, wegen dem Rücken. Man stellt die Gummischuhe einfach auf den Boden und schlüpft, ohne sich bücken zu müssen, auf der Rückseite, da wo der Schuh offen ist, rein und ist im Nougarten fertig. Neulich, das muss ich Ihnen noch rasch erzählen. Also ich komme raus, schlüpfe links und rechts stoße ich mit dem Fuß ins Leere. Ein Sonnabendmorgen in W. Fast jeden Sonnabendvormittag fahren wir zum Fleischer nach W. Immer das gleiche Ritual. Meine Frau betritt den Laden, allein, um die Dinge zu klären, die zur Zubereitung von Mahlzeiten nun mal notwendig sind, und ich verbleibe draußen. Gehe einige Schritte hin und her und betrachte dabei die Gegend. Und wenn meine Frau wieder rauskommt, spricht sie die folgenschweren Worte: Du, am Sonntag gibt es. Meistens brumm ich, schön, nehme ihr den Beutel aus der Hand und wir gehen in Richtung Markt dem Wochenende entgegen. Wieder ist es Sonnabend, wieder stehe ich vor dem Laden und beobachte das langsam in Bewegung kommende Getriebe dieses Tages. Ein kalter Wind faucht über den Platz, durch die Äste der herbstkahlen Linden, die den alten Brunnen flankieren. Ich stelle mich schutzsuchend vor dem Nieselregen darunter. Räudige Tauben picken auf dem Boden herum, ein schwarzer Hund kommt vorbei, hebt sein Bein. Hinter mir, ich brauche den Blick nicht zu wenden. Da ich den Vorgang aus vergangenen Sonnabenden kenne, bemüht sich ein rot bemützter Mensch, einen Bratwurstrost in Gang zu bringen. Selbstbewusst, ständig um die Ecke eilend, lautstark, immer wieder neue, wichtigere Utensilien herbeizuschaffen, wie zur Vorbereitung eines solchen Wettbewerbes, der beweisen soll, dass die Würste des Fleischermeisters B. eines Geniuses Goethe würdig sind. Genauso schmackhaft wie ein Gedicht von dem da. Meistens tippt dann der Zeigefinger des Rotmützigen über den Platz hinweg nach dem ockerfarbenen Hause hin. Denn früher, so der Verkäufer an die artig lauschende Kundenschaft, meist von außerhalb, als der alte Herr Geheimterat noch selber lebte, kaufte er seine Würste nur bei uns und ließ sich zum Verkehr davon inspirieren, zum Beispiel den Faust II zu dichten. Wer von Ihnen kennt denn nicht diese berühmte, berüchtigte Stelle auf Seite 738, wo geschrieben steht, in jeder Faust hatte er 2 Würste vom Fleischer B. Und da die wenigsten den Faust bis dahin gelesen hatten, vertraute man den Worten des Fachmannes, verzehrte ehrfürchtig die Rostbratwurst und fühlte sich dem großen Dichter nahe. Heute glücklicherweise ist das Bratefeuer noch nicht entzündet, so dass sich die Traube von Hungrigen an Leib und Wissen erst später um den Rost scharen wird. Bis dahin kann ich noch relativ ungestört auf dem Frauenplan zu Weimar verweilen, angesichts des Loggius Genius in Gedanken versunken, mit dem verklärten Blick auf die oberen Fensterreihen. Dort also ist er immer entlang gewandelt, Verse murmelnd, und hinterdrein huschte der Eckermann, alles notierend, die Glücklichen, die das miterleben durften. Da, eine weiße Gestalt, hantiert am Fenster und blickt zu mir herüber. Wunderbares umweht mich ahnungsvoll. Die Knie werden weich, die Füße stolpern rückwärts, ich sinke gebannt auf eine Bank. Noch immer schwebt dieser helle Schatten hin und her. Das kann nicht sein, nein. Wenn man nicht genau wüsste, dass der Meister seit langer, langer Zeit tot ist. Und wenn nur doch, wenn das Wunder wäre, auf das die Menschheit wartete, ein neuer, alter Messias. Na klar ist er das, weißer Schlafrock, und jetzt ahne ich auch noch ganz genau den französischen Stern. Wahnsinn, ich hebe die Hand, etwas zittrig vielleicht, winke vor Freude. Was für ein Tag! Das Fenster wird geöffnet, Goethe schwenkte ein Tuch, er grüßt zu mir herüber, grüßt mich. Und wie ich aufstürze, euphorisch hinüber über die Straße will, dem Göttlichen die Hände zu reichen, tritt meine Frau aus der Ladentür des Fleischermeisters B. Das Geräusch eines Staubsaugers schwebt aus dem Fenster bis weit überm Platz vor dem Goethehaus zu Weimar.
Gast in der Bücherbar, Herr Rudolf Köhler aus Weimar. Herr Köhler, Sie haben in Ihrer kurzen Beschreibung Ihrer Tätigkeit gesagt, dass Sie jetzt die Bücher anders lesen, mit anderen Augen an die literarischen Werke rangehen, viel mehr Wert auf die Sprache legen, die die anderen Ihnen vorgeben. Gibt es denn Vorbilder, an denen Sie sich orientieren, in Ihrer Art zu schreiben oder in Ihrer Art an Literatur heranzugehen?
Ja, es gibt Vorbilder. Ob man das Vorbild nennen kann, das ist eigentlich doch recht weitläufig. Mir gefällt sehr viel Literatur, egal aus welchem Genre, aber egal aus welcher Zeit. Was mich natürlich ganz besonders berührt, das sind die alten Griechen zum Beispiel, die natürlich auch eine sehr schöne Sprache haben. Und das ist das Schwierige, dass man also diese Sprache auf der einen Seite gerne nutzen möchte aber auch moderne Texte oder moderne Verhaltensweisen irgendwo darstellen. Und da muss man lange dran feilen. Und bis man das vielleicht mal irgendwann hin hat, da werden sicherlich noch 100 Jahre vergehen. Aber das sind so Vorbilder. Dann habe ich natürlich auch noch Vorbilder, die etwas realer sind, die also greifbarer sind. Das wäre zum Beispiel Erich Kästner. Das wäre Kurt Tucholsky. Das sind eigentlich diese Leute, die mich besonders ansprechen.
Nun haben die alten Griechen ja auch viel in Versen geschrieben. Warum sind sie jetzt nicht Lyriker geworden? Warum schreiben sie nicht in Versen? Oder ist das die unbekannte Seite von Rudolf Köhler, die noch nicht veröffentlicht worden ist?
Nein, also in Versen werde ich nicht schreiben. Also mir ist es nicht gegeben, die Lyrik so darzustellen, dass es den Leuten gefällt. Also ich denke, die Prosa liegt mir mehr und ich finde auch in der Prosa andere Ausdrucksmöglichkeiten für mich.
Haben Sie es schon mal probiert?
Ich habe es schon probiert. Es wären also nur Knüppelverse und die will also niemand hören. Das müssen wir der Menschheit ersparen.
Aha. Ich habe gedacht, das wäre jetzt so eine Richtung, die vielleicht noch kommt. Herr Köhler, ich merke aber, wenn ich Ihre Werke lese, und ich habe sie alle gelesen, die Sie mir geschickt haben, habe ich so den Eindruck gewonnen, dass Sie noch auf der Suche sind nach dem Stil und nach dem literarischen Genre, das Sie bedienen wollen. Also da sind Sie noch nicht am Ende. Wie wird denn diese Entwicklung des Rudolf Köhler auf dem schriftstellerischen Bereich sich da vollziehen? Werden Sie irgendwann einschwenken in Kriminalliteratur oder in andere Bereiche?
Ich glaube, das Genre liegt eigentlich schon so gut wie fest, denke ich schon. Die Ausdrucksweise ist sicherlich sehr differenziert, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Sie haben recht, ich probiere natürlich noch vieles aus. Bleibe aber immer in meinem Stoff, bleibe immer so in diesen Gefilden. Wie gesagt, ich versuche das mal in der Sprache, ich versuche das in der Märchensprache vielleicht mal zu bringen, versuche das vielleicht auch mal im Rhythmus oder im Sprachgefühl der alten Griechen oder der alten Römer vielleicht dazu bringen. Aber ansonsten wird sich das nicht ändern. Ich werde also keine Kriminalromane schreiben. Das würde mich vielleicht mal reizen, ja, mal vielleicht am Rande mal sowas zu tun. Aber ansonsten denke ich, ja.
Haben Sie nicht Angst, dass Sie sich dann irgendwie auch literarisch verzetteln könnten?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wenn Sie gesehen haben, dass die Geschichten, die sind ja alle mit einem entsprechenden Herstellungsdatum versehen, dass die natürlich auch über längere Zeiträume geschrieben worden sind, so kann man eigentlich auch die stilistische Weiterentwicklung, möchte ich vielleicht mal sagen, klar abschätzen.
Sie sind Mitglied im Lesezeichenverein in Jena.
Ja.
haben Sie da Gelegenheit, mit Ihren Kollegen, mit den mitschreibenden Thüringern dort sich auszutauschen? Wie läuft das?
Ja. Das ist eine sehr schöne Angelegenheit. Also man kann sich mit sehr vielen Thüringer Schriftstellern austauschen. Man geht einmal im Jahr auf diese Wanderschaft. Wir waren dieses Jahr in Greiz. Da gibt es einen Manuskriptabend, da kann man seine Manuskripte vorstellen, dann kann man sich in dem Rahmen oder dann halt individuell über sein Manuskript nochmal verständigen. Da bekommt man Anregungen, da bekommt man Hinweise. Ich denke, das ist eine sehr schöne Sache, denn wenn man ganz alleine auf sich angewiesen ist, kann es natürlich schon passieren, dass man sich verzettelt, dass man die Richtung verliert. Aber ich denke, so ein kleiner Tipp und so eine kleine Sache am Rande hilft da schon sehr.
Wie gehen Sie denn mit Kritik um? Gibt es da im Lesezeichen e.V. in Jena auch Leute, die sagen, also Rudolf Köhler, lass mal die Finger davon, dass hier beherrschst du den Stoff nicht, das geht nicht, das läuft vor den Baum oder so?
Ja, mit Kritik gehe ich eigentlich so um wie jeder normale andere Mensch auch. Wem gefällt das schon? Das ist schon richtig. Glücklicherweise habe ich das noch nicht so in dieser drastischen Form hören müssen, dass ich es also sein lassen soll. Klar, Kritik im Einzelnen, selbstverständlich. Das ist ja auch richtig. Das ist ja hilfreich. Und da nützt es mir gar nicht viel, wenn ich eingeschnappt bin und wenn ich dann sage, hey, was wollen die denn? Mir gefällt's und ich lasse das so. Sondern man geht ja dorthin, um auch, wie gesagt, Ratschläge zu bekommen. Und die müssen natürlich nicht immer so geformt sein, dass sie einen schmecken. Also das muss nicht sein.
Die andere Seite wäre ja, wenn man immer nur gelobt wird oder wenn alle nur sagen, das ist super, dann wird ja auch nicht konkret.
Richtig.
Aber Reich Ranitzky hat mal gesagt, wenn immer nur Schwammigkeit herrscht, dann ist das Chaos vorprogrammiert. Und das ist ja wahrscheinlich auch nicht so Ihre Richtung.
Also nee, Gottes Willen, nein. Ich hatte mal, als ich das erste Mal in den Workshop gekommen war, den hat Wolfgang Held gemacht und Martin Straub. Da habe ich eine Geschichte von mir vorgelesen und die ist ja gut angekommen. Und da habe ich das nächste Mal gedacht, nun nimmst du mal eine andere mit. Und mit der bin ich natürlich total durchgefallen. Da war meine Welt zerstört. Aber ich habe mir dann beim näheren Überlegen, und war das schon richtig, habe ich das Ding nochmal vollkommen überarbeitet. Und dann ging das halbwegs. Also es ist auch so Usus in diesen Reihen des Lesezeichen e.V., dass man deutlich die Meinung sagt. Das ist ja eine gut gemeinte Geschichte. Und das habe ich nicht alleine zu ertragen, sondern das erträgt jeder, der dort sein Manuskript vorträgt. Egal, wie er heißt und egal, welchen Stellenwert er in der Thüringer Literatur einnimmt, er muss sich dann dort das Urteil gefallen lassen, was dann.
Das ist ja eigentlich auch eine kreative Runde dann.
Ja, sehr kreativ.
Jeder nach Hause geht und sagt, ich weiß jetzt, wo meine nächste Geschichte hingeht oder was ich das nächste Mal anders mache, was Besseres kann man sich ja nicht wünschen.
Das ist richtig. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich das so in Anspruch nehmen kann.
Wie oft trifft man sich da so?
Ja, das ist ganz verschieden. Man trifft sich individuell schon einige Male mehr. Also heute Abend ist zum Beispiel die Thüringer Lyriknacht. Da trifft man einige. Da wird man nicht über seine Sachen sprechen, sondern da spricht man über die Dinge, die man dann dort hört. Aber ansonsten einmal im Jahr zur Wanderung, das ist ein ganzes Wochenende. Das sind also 2,5 Tage. Also ein ganzes Wochenende, Freitagnachmittag bis Sonntagmittag. Und da hat man natürlich doch Gelegenheiten, sich überall mit den verschiedensten Schriftstellern zu verständigen.
Sie wohnen in Weimar oder in Holzdorf, haben Sie gesagt?
Nein. Ich wohne in Ulla bei Weimar. Bei Weimar. Ich arbeite in Weimar. Naja gut, Ulla ist sicherlich nicht weit weg von Weimar. Das kann man schon gelten lassen in Weimar.
Kann man hinlaufen, ja. Ja, und die Weimarer Gegend ist ja nun ziemlich geschichtsträchtig. Und ich behaupte einfach mal, dass die großen Ereignisse auch alle irgendwie beschrieben sind. Also Goethe und Napoleon und Buchenwald, alles ist beschrieben. Aber es gibt ja auch in den Dörfern gerade so Ulla, Niedergrunstedt, Obergrunstedt. Es gibt ja so eine kleine Dorfgeschichte, auch in jedem Dorf. Ist das nicht ein Thema, dem Sie sich widmen könnten, vielleicht historische Ereignisse, die irgendwo gewesen sind, mal als historischen Roman niederzuschreiben, so für die Gegend? Oder da schüttelt er
den
Kopf.
Ja, sicher könnte man das machen, wenn man das jetzt so in Auftrag bekäme, könnte man sicher sagen, okay, ich kümmere mich mal drum, ich mache das. Aber ich glaube, das ist mir zu nüchtern. Ich möchte gerne ein bisschen was Verspieltes. Ich möchte gerne mal ein bisschen was Absurdes. Also wo jeder sagt, sowas gibt's doch gar nicht. Das ist doch Quatsch. Was erzählt denn der davon Mist? Sondern das wäre dann an Fakten geklammert. Ja, ich meine, nichts dagegen. Also ich habe nichts dagegen. Ich lese das auch sehr gern und ich bin auch sehr geschichtsinteressiert, gerade was Weimar und vielleicht auch der Landkreis so betrifft. Aber das muss ich jetzt nicht selber hinschreiben. Das haben wir wirklich schon sehr viele gemacht. Und dann die Großen imponieren mir in Weimar nur nicht sonderlich. Ich meine, ich habe sie gelesen oder ich lese viel von denen. Ich kenne mich da sicherlich ganz gut aus. Aber es gab ja auch viele Kleine und wenn ich mich damit anordnen kann, bei den Kleinen, ist das doch schon gut.
Okay, und was bei den Kleinen noch anzuordnen ist, hören wir nach der nächsten Musik. Die Geschichte behüte sich, wer kann. Hier ist die Bücherbar auf Radio Funkwerk, Gast Rudolf Köhler und er hat jetzt die Geschichte Behüte sich, wer kann, eine aus meiner Sicht ziemlich kreative Geschichte geschrieben und die hören wir jetzt mal.
Behüte sich, wer kann. Auf dem Heck des himbeerroten Panthers prangte stolz auf weißem Grunde eine 25. Dabei handelt es nicht, wie leicht ihn angenommen werden könnte, um eine Startnummer bei Formel 1, sondern einzig um das mutige Bekenntnis eines Albert Zweisteins zur technisch und amtlich möglichen Höchstgeschwindigkeit seines schnittigen Wagens. Mutig deshalb, weil es in heutigen Zeiten der Superlative kaum noch jemand zugeben würde, dass sein Automobil eine lahme Ente ist. Albert aber, einer jener wenigen, steht dazu. Den Hut über die wirre Mähne gestülpt, mit dem greisenhaft gereckten Kinn, trotzig auf den flimmernden Mittelstreifen gezielt, treibt er den Panther voran. Albert Zweistein ist hart und kompromisslos zu sich selbst. Wer ihn kennt, ist voller Bewunderung. Er ignoriert den Spott der Passanten, die lässig an ihm vorüberschlendern, in den früheren Jahren zugegeben. Als noch jugendliches Blut in seinen Adern pochte, ärgerte es ihn schon ab und an, dass es nur ganz selten mit dem Auto gelang, Fußgänger im Wettstreit um die höhere Geschwindigkeit zu besiegen. Eines Tages beschloss Albert, aus der Not eine Tugend zu machen und der Gedanke, damit sogar berühmt zu werden, vielleicht in Stockholm aufs Treppchen zu steigen, beschwingte ihn dermaßen, dass er begann, für seine außergewöhnlichen Ideen zu brennen. Fieberhaft getrieben, entwickelte er waagehalsige Theorien und so wurde aus Albert Zweistein ein Pionier der Wissenschaft, ein Mann, der das Zeug hatte, die Welt zu verändern. Die Nächte waren erfüllt von Experimenten und die Studie an einer eigenhändig gefangenen Weinbergschnecke führte ihn auf den besten Weg seinem hohen Ziele entgegen. Er würde dem Mysterium Überlandverkehr den letzten Schleier vom asphaltierten Gesicht reißen, es ein für allemal demaskieren. Auf der Grundlage seiner Realitätstheorie, die er dem besseren Verständnis wegen auf eine einfache Formel brachte, musste es einfach gelingen, herkömmliche Schulweisheiten neu zu bewerten und bis dato gültige Gesetzlichkeiten in Frage stellen zu können. Nämlich, wie langsam ist die tiefste Geschwindigkeit, die ein Mensch jemals fuhr? Ist die Null auf dem Tachometer tatsächlich das Ende oder gibt es noch Bewegung unterhalb dieser ehernen Marke? Es ist mittwochs in den frühen Abendstunden. Alle Welt kauft ein. Gewimmel auf den Straßen, in den Supermärkten. Frieda, eine Frau in blauer Kittelschürze, die weiß, was sie will, verstaut die Einkaufstasche mit den leeren Bierflaschen im Kofferraum, hieft den Albert aus dem Lehrstuhl, den er üblicherweise einnimmt, und pflanzt ihn hinter das Steuer seines Wagens. Nun geht es hinaus vor die Stadt. Boxenstopp bei Aldi. Mit Tempo 5 rasen sie dahin, und während sich der Fahrtwind heulend mit dem monoton klopfenden Gesang des Motors vereint, befällt den lauschenden Zweistein dieses untrügliche Gefühl, etwas Wunderbares liege in der Luft, das große Geister dann immer befällt, wenn sie meinen, eine lohnende Fährte gewittert zu haben. Er spürt den Sieg. Jetzt muss es werden. Vorsichtig verringert Zweistein die Geschwindigkeit. Sein Fuß drückt das Pedal der Bremse weiter und weiter. Die Nadel kratzt über das Zifferblatt des Tachometers, stockt kurz bei der Null. Die Augen gebannt darauf gerichtet, hält Albert die Luft an und mit schweißnassen Händen wischt er nervös über die Brille. Kann er glauben, was er da sieht? Oder narrt ihm bloß ein stinknormaler Defekt? Der Finger klopft prüfend auf das Glas der Armatur. Da, der Zeiger zittert kurz und dann bewegt er sich langsam, aber stetig. Minus 120, minus 100, minus 80, wie weit wird es noch gelingen, rückt die Nadel entgegen aller Vernunft. Fassungslos. Ein heiserer Freudenschrei entspringt der Forscherkehle. Nun findet das Leben seinen Sinn. Nachdenklich schauen beide aus dem Fenster ihres inzwischen haltenden Panthers. Sie sind eine Stunde eher wieder zu Hause angekommen, als sie fortgefahren waren. Schweigen. Bis Frieda das Gesicht zu ihm wendet und spricht. Weißt du, Mann, es war eine Scheißidee. Wie soll ich denn da je zu meinem Einkauf kommen? Albert lässt die Zunge lang aus dem Munde hängen, so wie wir es oft auf den weltbekannten Bildern sahen, zieht den Hut langsam herunter und bedeckt damit verschämt sein trauriges Gesicht. Ist das nicht eine Tragik? Man bemüht sich so sehr, etwas Grandioses zu erfinden, die Menschheit aus dem Grau der Unwissenheit zu führen und merkt am Schluss, keiner braucht es. Warum nur, Frieda, fällt mir da der Nobel ein? War der nicht am Ende genauso eine arme Sau wie ich? Frieda lächelte weise. Der hat aber noch zu Lebzeiten seinen Fehler eingesehen und dann diese Stiftung gegründet. Ich frage mich nur ganz besorgt, wie du das mit deiner kleinen Rente. Albert zuckte hilflos mit den Schultern. Ach Frau, steig aus, es ist besser, wir nehmen den Bus.
So, Herr Köhler, zum Schluss die Schnellfragerunde hier in der Bücherbar, damit auch Sie einen kreativen Anteil in die Sendung hineinbringen, außer dem, was Sie schon gelesen haben. Einige kurze Sätze. Zurzeit liegt auf meinem Nachttisch das Buch.
Behüte sich, wer kann.
Mit 1 Million Euro würde ich.
Würden Sie sich alle Exemplare kaufen, die es davon auf dem Markt gibt.
Urlaub mache ich am liebsten.
Urlaub.
Peinlich war mir zuletzt.
Als Sie mich eingeladen haben.
Von meinen Eltern habe ich gelernt,
dass man trotzdem höflich ist.
Den nachfolgenden Generationen gebe ich mit auf den Weg.
Werdet nicht so wie die.
Zuletzt gelacht habe ich über?
Ja, über den heutigen Tag.
Von meinem Schreibtisch entferne ich als nächstes?
Den Papierkorb.
Stolz bin ich auf?
Tja, das ist eine schwere Frage. Die fällt uns schwer.
Die beste Entscheidung meines Lebens war?
Dass ich heute hierher gekommen bin.
Das war eine gute Entscheidung, Herr Köhler. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg, ganz viele gute Ideen und kreative Experimente mit Sprache, mit Wörtern, mit Sätzen. Und vielleicht klappt es ja doch mit einer Veröffentlichung demnächst. Alles Gute und viele Grüße an Ihre Kolleginnen und Kollegen im Lesezeichen e.V. in Jena.
Dankeschön, ich werde es ausrichten.
Radio Funkwerk.
Sie hörten einen Podcast der Sendung Bücherbar, das Autorenmagazin, vom 10. Januar 2008. Den Podcast zusammengestellt hat Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.